Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute vor Woche 7. Wir spielen gegen die Atlanta Falcons. Ich freue mich schon und ich habe mir heute für die Podcast-Aufnahme den Dominik dazu eingeladen. Hi Dominik.
Hallo Simon und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Freut mich, dass du wieder dabei bist und dein sexy österreichischer Akzent wieder zum Tragen hier kommt. Das wurde bei uns in der Podcast-Gruppe schon heiß diskutiert, dass du einen ganz neuen Vibe und Ton reinbringst. Da freuen wir uns natürlich, dass du weiter mit am Start bist. Und ich würde sagen, bevor wir weiter dumm rumschwatzen, können wir direkt zu den Seahawks-News kommen.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, und da ist natürlich als allererstes interessant die Verletzungssituation der Seahawks. Wir nehmen schon am Mittwochnachmittag auf, daher gibt es noch keinen Injury-Report für das Spiel. Allerdings gibt es schon Trainingseinheiten. Die Seahawks haben ja das Spiel am Donnerstag schon gehabt, dadurch ein relativ langes Wochenende gehabt, auch alle mindestens einen Tag frei gehabt, an dem sie machen konnten, was sie wollten. Aber es gibt jetzt auch schon wieder Trainingseinheiten und da gibt es natürlich findige Reporter, die geguckt haben, wer denn da so auf dem Platz stand. Und auch wenn die Seahawks eben keinen Trainingsreport, Injury Report veröffentlichen müssen, gibt es natürlich da Einschätzungen. Und gute Nachrichten gibt es zwei Stück. Unser Defensive Tackle, unser Erstrunden-Pick Byron Murphy, hat zum ersten Mal wieder trainiert, seit er sich verletzt hat. Und auch Safety Jarek Reed trainiert wieder, den er von der PUP-Liste aktiviert wurde, der also jetzt langsam wieder zurück ans Team geführt wird. Schlechte Neuigkeiten gibt es leider von den Cornerbacks. Da hat ja Rick Woolen schon nicht gespielt gegen die 49ers. Trey Brown musste zwischenzeitlich auch mal verletzt raus. Artie Burns musste auch verletzt raus. Und alle drei haben auch nicht trainiert. Da ist allerdings jetzt noch unklar, wie die Game Designation nachher aussehen wird. Cornerback Artie Burns muss sogar leider auf die Injured Reserve Liste gesetzt werden, weil die 10 Verletzungen, die er sich schon in der Preseason zugezogen hatte, wohl wieder aufgegangen ist und er jetzt mindestens 4 Spiele wieder ausfällt. Das ist sehr schade. Da hatten wir uns natürlich einen anderen Impact gewünscht. Hat bisher jetzt nur das eine Spiel spielen können diese Saison. Und wird schmerzlich vermisst, gerade eben aufgrund der sehr ausgedünnten Lage bei den Cornerbacks. Dann letzte Info zu den Verletzungen. Right Tackle Abe Lucas ist immer noch auf der PUP, ist noch nicht aktiviert worden. Das heißt, er kann auch die nächste Woche auf jeden Fall noch nicht wieder spielen. Ja, und dann haben wir auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Trade Alert, die Seahawks traden für Jaguars Defensive Tackle Roy Robertson-Harris. Der hat die Saison 210 Snaps für die Jaguars schon gespielt. 2016 undrafted in die Liga gekommen, zuerst bei den Chicago Bears, dann jetzt eben seit 2021 bei den Jaguars. Und hat zuletzt auch nochmal eine Vertragsverlängerung unterschrieben. Und die Seahawks geben ab einen 2026 Sechstrunder und übernehmen den eigentlich recht günstigen Vertrag für die Saison, sind das nur 1,5 Millionen, die die Seahawks weiter zahlen müssen. Also aus meiner Sicht insgesamt ein gelungener Trade, eine gute Option, da in Erfahrung zu investieren. Was ist denn deine Meinung, Dominik?
Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem ein Trade, ein Team wie die Seahawks, das noch Playoff-Hoffnungen, wirklich auch intakte Playoff-Hoffnungen hat, versus ein Team wie die Jacksonville Jaguars, die eigentlich jetzt versucht haben, vor der Trade-Deadline irgendwie noch Kapital an Land zu ziehen für die Zukunft. Und da hat man in Roy Robertson-Harris wahrscheinlich einfach nicht mehr diese Zukunft gesehen. Die haben ja auch im Draft Defensive Tackle geholt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Und das ist angesprochen, der Vertrag ist äußerst günstig. Ich habe auch gelesen, ab nächstem Jahr hätte man hier auch theoretisch keine Probleme, wenn man ihn cutten wollen würde. Da wäre kein Dead Money oder so übrig, da könnte man einsparen. Und auch 6,6 Millionen im nächsten Jahr wäre für einen durchaus guten Rotational Defensive Tackle eine Summe, die man investieren kann. Was ich persönlich sehr interessant fand, und um es kurz einzuwerfen, als ich mir die Snap-Zahlen angeschaut habe, liegt Roy Robertson-Harris tatsächlich über allen anderen Defensive Tackles bei den Jaguars, also vor einem Devon Hamilton, aber auch vor einem Eric Armstead, wenn man den als Defensive Tackle rechnen möchte, je nachdem in dieser Defense, aber auch ein Mason Smith, den man früh gedraftet hat. Das heißt, hier holt man eigentlich jemanden, der Starter-Ambitionen hatte und der jetzt ein Rotational Piece ist, was definitiv nicht schaden kann. Produktion war in Ordnung, würde ich behaupten. 2-6, 11 Pressures. Das ist etwas, wenn man so jemanden als Backup holen kann, der da für frischen Wind sorgen kann, ist das schon eine super Edition.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass die Seahawks-Unit einfach sehr jung ist und gespickt ist mit einigen Talenten. Und da jetzt eben einen erfahrenen Tackle an der Seite zu haben, das ist sicherlich für alle Spieler, die da unterwegs sind, eine gute Sache, weil man sich an dem orientieren kann und ja, einfach auch noch was abgucken kann von einem Veteran. Und das ist sicherlich, denke ich, ein gutes Gesamtpaket, dieser Trade.
Ja, definitiv.
Ja, genau. Und dann gibt's nur noch eine letzte Nachricht. Guard McClendon Curtis wurde wieder gecuttet. Der wurde schon mal gecuttet und wurde danach wieder aus Practice Squad gesigned. Das ist natürlich jetzt auch noch durch die Verschiebungen im Kader, durch Injured Reserve und so weiter, noch einiges an Bewegungen drin. Das wird sicherlich auch nicht der letzte Move vor dem Spiel am Sonntag gewesen sein. Genau, das erfahrt ihr dann aber über unsere Social-Media-Kanäle. Und das sollte es gewesen sein mit den News. Und wir können kommen zum Thema der Woche, der Preview Woche 7, dem Auswärtsspiel bei den Atlanta Falcons.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, ich würde einfach mal ganz, ganz grundständig reingehen und zum State of the Gegner kommen. Die Atlanta Falcons 1-2 gestartet, unter anderem gegen die Chiefs verloren und die Steelers in Woche 1. Dann aber jetzt zuletzt 3 Siege in Folge gegen die gefühlte komplette NFC South gewonnen, gegen die Saints, gegen die Bucks und die unter Dalton Panthers gewonnen und dabei auch starke Leistung gezeigt. Also ein Team, was sich im Aufwind befindet, zu den Einschätzungen der Buchmacher kann man sagen, dass die Early Lines so aussehen, dass die Falcons 3 Punkte Favorit sind. Das ist nicht viel, das ist letztendlich nur der Heimvorteil quasi. Und das Over-Under liegt bei 49, also auch sicherlich eher ein Spiel mit mehr Punkten. Ja, wie schätzt du denn die Falcons die Saison bisher ein?
Ja, ich glaube, wenn man so einen Falcons-Fan fragen würde, nach den ersten 3 Wochen war man sicherlich enttäuscht. Neuer Head Coach mit Raheem Morris und Kirk Cousins als Quarterback, da hat man sich, glaube ich, mehr erwartet. Aber die letzten Wochen haben es definitiv Auftrieb gegeben und Motivation. Vor allem, du sprichst es an, die NFC South, das ist einfach nochmal anders gewichtet vom Sieg her. Wenn ich gegen meine direkten Konkurrenten gewinne, ist das einfach mehr wert, bietet mehr Motivation, mehr Auftrieb und ist im Endeffekt dann auch einfach ein doppelt gewonnenes Spiel im Vergleich zu den Chiefs. Und wenn man gegen die Chiefs 5 Punkte nur verliert, im Nachhinein betrachtet, auch wenn man am Anfang nicht ganz sicher war, wie gut sind sie denn wirklich, das ist ein Team, das gewinnt. Die gewinnen einfach durchgehend. Und wenn man dann nur 5 Punkte zurückliegt am Ende, glaube ich, dann ist das durchaus eine solide Leistung. Und Woche 1, wenn man ehrlich ist, Woche 1 ist in der NFL einfach auch manchmal eine Wundertüte, da darf man auch verlieren. Also definitiv rein von den Leistungen her stark. Aber ja, mit den Panthers war das jetzt vielleicht auch zuletzt nicht der stärkste Gegner. 16 Punkte Vorsprung in der NFL allerdings ist auch eine Hausnummer und ein solider Sieg, aus dem man hier rauskommt.
Ja, definitiv. Und auch die Steelers in Woche 1, muss man ja sagen, die sind auch wirklich gut in die Saison gestartet, haben, glaube ich, besser performt, als viele das erwartet hätten. Also auch sicherlich ein eher schwererer Gegner da. Von daher, die Falcons auf jeden Fall ein Gegner mindestens mal auf Augenhöhe für die Seahawks. Genau, aber wir können von mir aus auch dann direkt drüber gehen zu den Matchups. Können uns vielleicht zuerst mal der Seahawks Offense und der Falcons Defense widmen. Magst du uns mal erzählen, was du so über die Falcons Defense dir angeguckt und angehört und angelesen hast?
Ja, was mich persönlich total überrascht hat, ich meine, wir alle haben ja als Fans von unserem Verein, jetzt in dem Fall von den Seahawks, immer einen sehr genauen Blick auf dieses Team und manchmal ist es schwierig, von anderen Teams die Sachen wirklich mitzubekommen. Was mich dann doch so überrascht hat, war, dass der Pass Rush rein statistisch gesehen einfach wirklich, wirklich schwach ist. Und das, obwohl man einen Matthew Judon geholt hat, der ja wirklich als Top-Edge-Rusher gilt. Man hat einen Grady Jarrett im Team. Das ist sicherlich rein vom Personal her ein Team mit richtig Potenzial im Pass-Rush. Wenn ich mir dann aber ansehe, dass sie lediglich 5-6 hatten in den bisherigen Spielen und damit das schlechteste Team in der NFL sind, ist das doch durchaus enttäuschend. Jetzt muss man aber wiederum dazu sagen, in Woche 6 hat kein Team so viele Pressures zugelassen wie die Seahawks. Also da kommen sich wahrscheinlich zwei Gegner aufeinander zu, die ganz zufrieden sind mit dem gegenseitigen Matchup. Also einerseits das Team, das endlich mal eine schwächere O-Line braucht, in dem Fall die Seahawks O-Line, und ein Team, das sich endlich mal danach sehnt, eine Defense gegenüberzustehen mit eher unterdurchschnittlichem Pass Rush. Das heißt, beide Teams können hier vermutlich viel herausholen. Ist halt die Frage, wer dann im Endeffekt hier dann wirklich den Vorteil abschöpfen kann. Wie siehst du das? Wer wird vorne sein? Seahawks O-Line, Falcons Pass Rush?
Ich glaube, ich würde diese Saison immer gegen die Seahawks O-Line wetten. Das liegt aber daran, dass ich von der Seahawks O-Line einfach schon viel zu viel Schrott gesehen habe. Ich habe mir auch ein bisschen die Stats angeguckt der Falcons D-Line oder des Falcons Pass Rush und war auch entsetzt. Habe dann aber auch mal auf letzte Saison geguckt und da waren sie absoluter Bodensatz der Liga. Ich glaube, auf Platz 32 rausgegangen, wirklich. Das ist natürlich dann jetzt auch schon eine leichte Steigerung. Ich glaube, deswegen haben sie es natürlich dann auch in der Free Agency adressiert und für Judon getradet. Es gibt die ersten Zeichen, dass es besser wird, aber sicherlich eine der schwächeren Units der Falcons. Kommen wir gleich dann auch nochmal zur Secondary und zu den Linebackern. Allgemein ist die Defense der Falcons jetzt kein besonderes Prunkstück. Sicherlich für die Seahawks knackbar, aber ich glaube, das entscheidende Duell wird da auch die Trenches definitiv sein und wie sich die Seahawks O-Line da eben gegen so einen schwachen Pass-Rush auch mal schlagen kann. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als in den letzten Wochen, aber auch nicht besonders viel mehr Hoffnung. Gerade heute nochmal ein Video gesehen über unseren Right-Tackle-Ersatz und war Alston Forsyth und ich war wieder entsetzt. Einfach mit weitem Abstand der Offensive Liner, der die meisten Pressures zugelassen hat. Also es gibt so eine Gruppe von schlechten Pass-Rushern, die 15, 16, 17, 18 Pressures zugelassen haben. Und dann kommt Forsyth mit 35 Pressures. Das ist quasi eine eigene Liga. Klar, man hat natürlich auch selten das Pech, dass sich die ersten beiden Tackles, Right Tackles verletzen, aber das ist schon wirklich unterirdisch. Und ich habe das Gefühl, dass das einem Matthew Judon vielleicht entgegenkommen könnte. Und ja, genau. Deswegen schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt.
Vor allem als Pass Rush hast du ja den Vorteil, dass ich mich auflernen kann, wo ich möchte. Als O-Liner, ich weiß ganz genau, wer der Right Tackle sein wird.
Ja.
Stone Forsythe wird nicht plötzlich Left Tackle spielen. Und das ist das Gemeine, unter Anführungszeichen, daran. Ich kann mich dann halt auch einfach über diesen Spieler auflernen. Ich kann auf eine Seite mit Bradford und Forsythe könnte ich theoretisch Grady Jarrett und Matthew Judon packen. Und dann wird das Ganze plötzlich sehr schnell sehr unschön vielleicht. Natürlich ist die andere Seite dann wahrscheinlich unterbesetzt, aber das ist dann doch etwas, was man schematisch von einem Raheem Morris, der ja doch ein starkes Defensive Mind ist, dann erwartbar, ja, dass man solche Lücken ausnutzen wird. Zu Forsythe, ich wollte nur kurz anmerken, weil ich da meine Meinung vielleicht in dem Podcast noch gar nicht kundgetan habe, nur als kurze Anmerkung. Ich finde, als er gedraftet wurde, wurde er mit der Intention gedraftet, dass er Riesenpotenzial hat und vielleicht einmal ein wirklich guter O-Liner werden könnte. Aber jedem war bewusst, da muss man viel tun. Und das ist halt einfach nicht passiert. Deswegen stelle ich mir auch mittlerweile die Frage, inwiefern man ihn noch als Backup-O-Liner allgemein treaten sollte. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen, ja, böse ausgedrückt, ein missglücktes Projekt. Ja, also wollte ich nur kurz einwerfen, um da mal meine Meinung loszuwerden.
Ja, bin ich ähnlicher Auffassung. Das war ja der Draft, in dem wir auch nur 3 Picks hatten. Und der kam mir dann relativ spät auch zu den Seahawks. Hatte eigentlich relativ hohes Ceiling, aber auch wenig Baseline. Ja, ich glaube, das zeigt sich eben jetzt dann auch ganz klar. Und ja, schade, aber ich denke auch, dass das Projekt nach der Saison beendet wird. Okay, aber Pass Rush ist ja nicht die einzige Unit der Falcons in der Defense. Was hast du zu den Linebackern und Cornerbacks rausgefunden oder den Secondary rausgefunden?
Also vielleicht gerade mal die Secondary, wenn man sich das anschaut, das Safety-Duo natürlich sehr namenhaft, ja. Justin Simmons und Jesse Bates sind zwei der vermutlich besten Safeties der letzten Jahre. Muss man natürlich sagen, eine Secondary kann auch nur so viel agieren, gerade Safeties, was halt auch die restliche Defense hier leistet. Also wenn der Pass-Rush einfach nicht da ist, jeder weiß es, ein Cornerback, ein DB im Allgemeinen, kann nicht endlos lang covern. Ein AJ Terrell ist sicherlich auch einer der stärkeren Cornerbacks. Im Großen und Ganzen ist die gesamte Falcons-Defense vermutlich eher als durchschnittlich anzusehen. Hat die einzelnen Stars, die müssen halt in Szene treten. Aber wie du, glaube ich, schon vorhin angesprochen hast, das ist eine Defense, die knackbar ist. Also wenn man sich das so ansieht. Umgekehrt muss man halt auch sagen, dass die Secondary für diesen schwachen Pass-Rush noch relativ gut agiert. 6,3 Yards per Attempt habe ich mir rausgeschrieben, haben gegnerische Offenses geschafft. Es ist praktisch der fünftbeste Wert aus Defense-Sicht heraus gesehen. Zeigt, okay, man lässt Dinge zu, man lässt vielleicht nicht alles zu. Man hat hier noch einen gewissen Puffer und kann hier noch halbwegs gut dagegen halten. Umgekehrt, was ich auch als besonders verrückt empfand, 73% Completion Percentage haben gegnerische Quarterbacks im Schnitt gegen die Falcons zustande gebracht. Also wenn ich 73% Completion Percentage Dauer habe als Quarterback, bin ich richtig stark. Das bedeutet auch, dass die gegnerische Defense in der Hinsicht richtig schwach ist. Aber es ist immer die Sache, wie O-Line, Running Backs zusammenarbeiten müssen noch Secondary und Passers zusammenarbeiten.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Seahawks in der Offense den Gameplan angehen. Ich würde dazu tendieren, dass wahrscheinlich man über die Luft erfolgreicher sein kann gegen die Falcons. Ich würde dazu tendieren, dass wir, wie auch in den letzten Wochen schon, hoffentlich wieder ein sehr gutes Spiel von Geno Smith sehen und unsere Receiver hoffentlich weniger Drops haben als in den letzten Wochen. Dann ist sicherlich da viel rauszuholen aus meiner Sicht. Und vielleicht wird das Run-Game von Ken Walker ja auch noch ein bisschen effizienter, gerade im Vergleich zu vor 2 Wochen.
Ja, definitiv.
Gegen die Giants, das war ja unterirdisch. Ja, aber das denke ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Matchplan ein wenig mehr durch die Luft vorsehen wird.
Vor allem, wenn der Pass Rush vielleicht ausbleibt. Das ist natürlich, ich würde persönlich einfach gerne mal sehen, was Geno Smith schafft, wenn die O-Line, sei es auch nur ein bisschen länger hält, und davon ist schon auszugehen. Und dann kann man einmal als DBs nicht unendlich viel machen.
Ja, ist schon interessant zu sehen, wie sich das bei den Seahawks wirklich durch die letzten Jahre ja auch durchzieht, dass die schwache O-Line-Performance irgendwie immer im Mittelpunkt steht. Seit der überragenden O-Line, die wir zum Super Bowl gewinnen hatten, ist ja da nicht viel investiert worden, und wenn ja auch noch leider falsch investiert worden. Das ist schon dramatisch. Aber gut, wir müssen damit leben, was wir jetzt gerade haben.
Das stimmt, ja.
Ja. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas zur Defense der Falcons oder zur Offense der Seahawks?
Zur Defense der Falcons vielleicht noch kurz. Was ist eigentlich, worin äußert sich eigentlich diese Probleme? Ich bin ja kein Fan davon, immer nur Stats herzunehmen. Ich finde aber, wenn man sich viele Stats kombiniert ansieht, kann man schon einen wirklich guten Einblick in ein Team gewinnen. Ein Stat alleine reicht in der Regel nicht. Aber vielleicht noch zur Visualisierung, was auch ein Problem ist, 50% der Drives der gegnerischen Offense enden im Endeffekt in einem Score. Das ist der zweitschlechteste Wert. Also wenn man sich das vor Augen hält, jeder zweite Drive ein Score, das über die ganze Saison hinweg, das ist einfach zu viel. Ja, dann kommt dazu, dass die Third Down Percentage, dass man in 48% der Fällen das Third Down nicht stoppen kann, kein Stopp erzielen kann, das ist die zweitschlechteste Wert ligaweit. Und in der Red Zone hält man dann überdurchschnittlich gut mit 52%, also 52% aller Red Zone Drives werden im Endeffekt zu Touchdowns, aber da hält man relativ gut, ähnlich wie die Seahawks. Aber da merkt man schon, darin äußern sich einfach diese Probleme. Und wenn man sich das eben ansieht, was dann vielleicht möglich sein könnte, vor allem, wenn die Seahawks dann endlich einmal es auch schaffen, Drives zu Ende zu spielen, vielleicht auch übergehen, also was ich letzte Woche beobachtet habe, einfach die No-Huddle-Offense, an alle, die sich zurückerinnern, dieser eine Drive von den Seahawks, No-Huddle, einfach schnell die Plays runter von außen, die Signals rein. Das war der stärkste offensive Drive. Wenn man daran bleiben kann, dann ist auch gerade die Falcons Defense sehr angreifbar, eben mit diesem vielleicht schwächeren Pass-Rush, mit teilweise fehlender Tiefe. Das kann schon gut klappen so.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ja, die Hoffnung, dass man da vielleicht den Sack auch schnell zumachen kann und vielleicht es wirklich mal schafft, in der ersten Halbzeit auch 1, 2, 3 Touchdowns zu erzielen, um das Spiel schnell auch in die richtige Richtung zu zu lenken, sonst läuft man dann wieder viel einem Rückstand hinterher, was irgendwie gefühlt immer etwas nochmal Doppelkraft kostet. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich aber sagen, lass uns mal rübergehen in Richtung Seahawks Defense und vor allem Falcons Offense, die viel mehr das Prunkstück ist des Falcons Teams. Klar, muss man natürlich anfangen mit dem Kirk Cousins Trade in der Offseason und danach dem Draft und dem Bedienen in Seattle. Nicht was die Seahawks angeht, aber zumindest was die Huskies angeht. Die Falcons haben ja mit Kirk Cousins einen überdurchschnittlich guten Quarterback an Land, den sie am Anfang so ein bisschen Probleme hatten einzusetzen. Jetzt läuft es etwas besser. Cousins aus meiner Sicht jetzt überzeugender in der Saison drin und ist einfach sehr wirklich extrem klatsch im letzten Viertel. Das ist wirklich spannend, sich anzugucken, dass die Falcons da oft noch Spiele gedreht haben, viele Spiele knapp gewonnen haben. Okay, dass die das und das Chiefs-Spiel knapp dann doch noch am Ende verloren haben, aber die anderen sind alle in Richtung der Falcons ausgegangen. Das ist ja auch eine Qualität, die man erstmal haben muss. Sicherlich hängt das auch mit Kirk Cousins zusammen und haben natürlich einiges an Waffen auch am Start. Da auf die Receiver guckt mit Mooney, McCloud und natürlich Drake London als Receiver und Kyle Pitts als Tight End. Gute Anspielstationen für Cousins und das Prunkstück aus meiner Sicht, da auf jeden Fall das Laufspiel. Ja, werden die Falcons uns wahrscheinlich einiges an Schmerzen bereiten mit Bijan Robinson und Tyler Algier, die beide bisher eine wirklich gute Saison spielen und eine gute Rolle haben. Genau, was hast du bei den Falcons als stärksten Teil der Offense ausgemacht?
Ja, definitiv. Also auch, ich sehe es ähnlich wie du. Das dynamische Running Back Duo um Robinson und Algier, das ist einfach super, super stark. Ob sie das meiste bisher rausgeholt haben, und das ist vielleicht das Beängstigende an der Sache, ist fraglich. Also man erwartet von einem Bijan Robinson einfach wirklich das Allermeiste. Dafür wurde er gedraftet. So gut hat er im College gespielt. Das erwarten irgendwie alle Fans von ihm. Er hat bisher noch immer kein Spiel gehabt mit über 100 Rushing Yards diese Season. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was möglich wäre, wurde teilweise von Algier sogar übertroffen in Rushing Yards, in Rushing Attempts, in Rushing Averages. Aber das ist einfach zusammen, und das ist das Coole, zusammen sind die einfach super, super stark. Und da ist es auch jedem im Falcons-Coaching-Staff egal, wer den Touchdown macht, wer das First dann rausholt, solange die beiden zusammen performen und wie letztes Spiel gegen die Panthers einfach 200 Yards zusammen erlaufen, ist alles gut. Und das ist einfach ein Denken, wenn man das so tut wie die Falcons und einfach so ganz, ganz klar da einfach seinen Plan hat, dass die beiden das zusammen rocken, dann merkt man auch, wie gut das hier aufgehen kann in dem Fall. Das wirkt einfach extrem harmonisch, nicht irgendwie erzwungen oder so. Und ja, das ist einfach das Herzstück von ihnen. 4,7 Yards per Attempt ist 10. Platz, also wenn man beide zusammennimmt, vielleicht, ja, wie gesagt, nicht das Top-Level, was man sich erwartet, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Und die Seahawks, muss man leider wieder sagen, eines der Teams mit den meisten Missed Tackles, ja. Ja. Sind 40 momentan. Falcons haben, um es einzuordnen, 37, also sind auch nicht viel besser. Aber das ist natürlich dann fatal, muss man schon sagen, wenn sowas aufeinander trifft. Da können wir nur hoffen, dass einfach unser Headcoach hier einen guten Gameplan hat, um die Leute gut einzustellen auf den Gegner. Aber das wird auf jeden Fall eine Riesenaufgabe werden, ohne hier zu pessimistisch klingen zu wollen.
Ja, das ist es ist wirklich interessant, wenn man sich gerade Algier anguckt. Das ist der Spieler, der letzte Woche die meisten Forced Missed Tackles provoziert hat. Und allgemein, wenn man sich die beiden Spieler anguckt, Robinson mit 4,6 Yards per Carry und davon 2,7 After Contact. Algier sogar mit 5,5 Yards per Carry und 3,9 After Contact. Das ist einfach auch ein extrem physisches Running Back Duo. Und da sehe ich auch für unsere Laufverteidigung leider echt einen harten, langen Tag auf uns zukommen. Und wenn sich das paart mit unseren Problemen im Tackling, dann glaube ich, wird das wirklich schwer. Und da habe ich große, große Fragezeichen bei den Seahawks, ob das reichen wird und ob das ja, die Seahawks im Spiel halten kann, weil ich fürchte, dass uns die Falcons im Grund und Boden laufen werden.
Ja, das wird vielleicht der Plan von ihnen sein, ja, ich denke es ähnlich. Also ich sehe es da so wie du. Ich persönlich bin ja ein Riesen, also ich habe ja früher, ich habe es letztes Mal schon in meinem ersten Podcast erwähnt, bin selber Running Back gewesen, bin ein riesen Tyler Allgeier-Fan, obwohl er jetzt gar nicht so der Shooting-Star ist oder so, weil er das einfach so gut macht. Der sieht das Gap, der hittet es, der rennt da durch, egal was drin ist, und finde ich einfach, ist ein cooler Running Back und der einfach perfekt ins System hineinpasst. Wahrscheinlich ist das, was die Falcons am meisten noch zurückhält und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung den Seahawks-Fans zu geben, dass die O-Line gar nicht so gut spielt, wie man es vielleicht am Anfang der Saison geglaubt hat, beziehungsweise, wenn ich mich so an letzte Saison zurückerinnere, war die Falcons O-Line ja eine, die man doch etwas stärker eingeschätzt hat, die auch ganz gut so, wenn man sich so das eine oder andere Ranking angesehen hat, ganz gut platziert war. Dieses Jahr etwas schwächer bisher. Das ist so das, was auch, glaube ich, die beiden Running Backs bisher am meisten limitiert. Gar nicht ihr eigenes Können, sondern dass einfach die O-Line vielleicht nicht die nötige Unterstützung bringt. Da hat man als Seahawks-Fan vielleicht etwas Hoffnung. Ja, aber du sagst, es sind auch so viele Yards After Contact dabei. Damit hat sich's nicht, dass ich nur einen O-Liner schlage. Da muss schon mehr dazu kommen.
Ja. Ja, gerade die O-Line finde ich auch sehr spannend. Eigentlich eine der besten des Landes, so von den Rankings her gewesen und auch von den Namen her. Interessant, dass sie da noch nicht so performt. Sieht aber im Pass-Blocking etwas besser aus. Ich habe den Eindruck, dass Cousins da viel Zeit hat und auch regelmäßig seine Receiver trifft. Wie schätzt du das Duell der Falcons durch die Luft gegen die Seahawks ein?
Vermutlich stark abhängig davon, wie denn dann tatsächlich der Roster an dem Tag aussehen wird von den Seahawks, also defensiv gesehen. Wer kann denn wirklich spielen auf Cornerback? Ich persönlich würde sagen, wenn wir mit unserer Einser-Garnitur draußen stehen, wenn wir mit Woolen dabei haben, Witherspoon, Trey Brown, dann sehe ich schon die Secondary von den Seahawks im Vorteil. So optimistisch bin ich jetzt mal. Ein Drake London ist ein super guter Receiver, kann gut Routen laufen, hat gute Hands, ist nicht der Allerschnellste, hat solide Hände. Der ist wirklich, wirklich gut, kann man aber vermutlich auch abdrehen. Ein Daniel Mooney macht seine Rolle als zweiter Receiver bisher auch sehr stark, ist eigentlich von den Yards her und von den Touchdowns nur knapp hinter Drake London. Wenn man ihn noch aus Bears-Zeiten kennt, dann weiß man circa, er ist ein Spieler, der in einer Woche mal wirklich durchdrehen kann, und ich weiß nicht, wie viele Yards fängt, kann auch manchmal in einer anderen Woche durchaus einbrechen. Ray McLeod als dritter Receiver, auch gut bisher. Allgemein interessant, jeder im Starting Receiving Corps, also wenn man praktisch die drei Starting Receiver plus den Starting Tight End Kyle Pitts nimmt, hat bisher mindestens 250 Yards diese Saison gefangen. Also 259 genau genommen. Was auch dafür spricht, dass Kirk Cousins die Bälle einfach gut verteilt.
Ja, dass die Offense sehr, sehr balanced ist. Da habe ich auch das Gefühl, dass da eben kein Receiver dabei ist, der so klar heraussticht. Es ist eher wie bei den Seahawks auch, dass es eben gut verteilt ist, gerade auf die drei Receiver. Titans ist bei den Seahawks ja eher mal ein Thema, vielleicht noch was das Einbinden angeht, aber zumindest bei den Receivern sieht das ja ähnlich aus. Aber den Eindruck hatte ich eben auch, dass da eben niemand besonders heraussticht, sondern dass das in der Breite einfach wirklich ganz gut funktioniert. Das sieht nach einer relativ harmonischen Offense aus insgesamt. Ja, jetzt hast du gerade schon das Thema Verletzungen angesprochen. Ich hatte das ja eben in den Seahawks-News auch schon kurz erwähnt. Eben die Verletzungslage sieht gerade auf Cornerback eben schwierig aus. Das ist gerade bei Woolen auch schade. Ich habe einen Stat gefunden, dass er nur auf 9,6% der Snaps oder der Routen quasi getargetet wird. Das ist ein Wert, in dem er in einer Liga ist mit Marshon Lattimore, Pat Surtain und Jalen Ramsey. Und ich sag mal so, das ist die Liga, in der ein Rick Woolen auch spielen sollte. Also wirklich starke Saison bisher. Wäre super, super schade, wenn der jetzt noch weiter verletzungsbedingt ausfällt. Ist einfach wirklich eine Bank geworden mittlerweile und könnte man durchaus in das Tier der Shutdown-Corner hängen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist so jemand, wenn du Witherspoon und Woolen zusammen hast, dann musst du dir auch gar nicht mehr so viele Gedanken um etwaige gute zwei Receiver machen. Aber ich denke mir, mit den Ersatzleuten können wir es vermutlich nicht bewerkstelligen, dass wir alles unsere Aufmerksamkeit unter Anführungszeichen auf einen Drake London schieben, dann müssen wir einfach bei allen gleichmäßig sein und das macht das Spiel einfach schon wieder viel, viel schwieriger. Wenn man einen Einzelreceiver mit großem Potenzial einfach nicht dementsprechend covern kann, dann kommt ein Kyle Pitts dazu, der vielleicht dieses Jahr noch immer nicht ganz das ist, was man sich von ihm erhofft. Jeder weiß, was er kann. Hat das wirklich gezeigt? Das ist so eine Frage, die ich einfach mal offen lasse. Aber er hat jetzt im Endeffekt in den letzten zwei Spielen 158 Yards wieder gefangen. Wenn man das vergleicht, in den ersten vier Spielen waren es zusammen lediglich 105. Also das ist schon krass, was das für ein Unterschied ist. Aber der kann, also wenn man den richtig einsetzt, dann, ja, das ist einfach ein Top-Receiver eigentlich und gar kein Titan mehr. Ohne jetzt irgendwie da was gegen Titans sagen zu wollen, aber das ist einer dieser klassischen Titans, die mehr Receiver als Titans sind.
Ja, definitiv. Ja, spannend zu beobachten. Das war ja auch in der ersten Saison schon so ein bisschen das Thema, dass man viel gesprochen hat über, wie bindet man ihn richtig ein? Setzen die Falcons ihn richtig ein oder ist er da nicht verschenkt? Aber scheint sich etwas stabilisiert zu haben zumindest. Spannend auf jeden Fall. Aber klar, wenn du dir dann die Seahawks Secondary eben anguckst und mit den Verletzungen, dann Pritchett hat bisher aus meiner Sicht ganz solide gespielt, also ist jetzt nicht ein riesig krasser Leistungsabfall, gerade im Verhältnis zu Brown, aber wenn jetzt Brown und Woolen ausfallen sollten, dann wäre das natürlich schon brutal für die Seahawks und würde mächtig Upside geben für die Falcons Offense.
Vor allem, was macht man, wenn dann wirklich vielleicht noch eine Verletzung im Spiel auftritt? Das ist dann die nächste Frage, die irgendwie auftritt, weil man braucht im Football einfach die Tiefe dahinter. Und es kann sein, dass der Backup gut spielt und dass der noch solide ist, aber was halt danach wartet. Und auch eine Sache, die im letzten Spiel, die ich dann nochmal beobachtet habe in der Seahawks Defense, das bedeutet ja nicht nur, wenn einer ausfällt, dass der halt dann einfach fehlt und ihn ersetzen wir, sondern das bringt eine ganze Rotation in die Defense hinein. Als dann wirklich alle Corner schon fast gefehlt haben, muss dann Witherspoon einfach dauerhaft draußen bleiben, dann haben wir irgendwie keinen für Nickel gehabt. Dann hat plötzlich John Jenkins Nickel gespielt, wo ich ehrlich sagen muss, nein, der sollte das nicht spielen. Also das ist dann einfach nicht mehr dieselbe Defense. Da passiert viel mehr, als dass einfach nur ein Puzzlestück dann fehlt, ein Puzzlestück ersetzt werden muss. Dann kann man wieder drüber sprechen, da muss wieder auf Safety jemand nachrücken und hin und her. Das ist einfach nicht das, was du willst. Und ja, ich glaube, man kann es, also wir haben es beide, glaube ich, sind uns da eher einig, wenn die richtigen Corner am Platz stehen, die Starter, dann sieht es super stark aus. Man hat dann theoretisch auch eine Tiefe mit einem Pritchard. Ja, ohne die könnte es dann durchaus eine schwierigere Aufgabe werden, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, ich bin auch wirklich mal gespannt, was denn jetzt im Vorfeld des Spiels noch passieren wird. Ich habe gerade keinen guten Überblick, müsste gleich mal schauen, ob wir noch Cornerbacks auf dem Practice Squad haben. Da wird es dann ja vermutlich auch noch irgendwelche Elevations geben, weil einfach du noch ein bisschen Tiefe brauchen wirst. Jetzt auch völlig egal, ob die alle wirklich top sind, zumindest werden sie ja angeschlagen in die Spiele reingehen, wenn sie jetzt schon Teile der Woche nicht trainieren können. Und dann ist es einfach zu riskant, denke ich, da mit so dünner Personaldecke nochmal ins Spiel reinzugehen.
Ja. Ganz sicher, dass du einen Dee Williams theoretisch noch, der eigentlich mehr Return Specialist ist als DB, so gut das klingt, aber der ist nicht im Kader, weil er jetzt der beste DB ist, sondern einfach, weil er ein guter Returner ist. Kann dann im Notfall helfen, aber das ist halt wirklich so, man merkt es ja, wenn so jemand selbst wie in letzter Woche nicht zum Einsatz kommt, dann ist es wirklich ein Notfallplan.
Ja, wenn du jetzt auf Jarek Reed zum Beispiel guckst, der als Safety noch in Betracht kommen würde, vielleicht, der jetzt gerade erst wieder aktiviert wurde von der PUP, der trainiert jetzt die ersten Snaps wieder seit seiner Verletzung und also der wird ja wahrscheinlich jetzt nicht Sonntag direkt dann starten können oder ein ganzes Spiel spielen können.
Ich glaube sogar, dass er schon out ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, aber wie du sagst, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das unabhängig davon, ob das Sinn ergibt.
Ja, ist schon traurig und ein harter Schlag, wenn du dir anguckst, wer da gerade alles in der Seahawks Defense verletzt ist. Da ist einfach nicht mehr viel Platz für noch mehr Verletzungen, weil irgendwann muss dann die Mannschaft dann gefühlt abmelden. Das ist schon wirklich bitter. Zumal sie ja ganz gut eigentlich in die Saison gestartet waren, dass da sicherlich auch ein Leistungsabfall aus Verletzungsgründen zu beobachten ist.
100%. Ganz sicher. Das darum ja auch so Verpflichtungen wie von Roy Robertson Harris, weil man einfach gemerkt hat, die Tiefe ist in den Defensive Line einfach nicht da. Ja. Und da muss man dann nachhelfen auf diesem Wege.
Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal gesamthaft auf die Seahawks-Defense gegen die Falcons-Offense gucken. Was meinst du, wie werden die Falcons uns vermutlich attackieren?
Ja, also wir haben es eben ein bisschen schon herausgearbeitet, erörtert, mit dem Run-Game, das wird vermutlich ihre Priorität sein, aber sie haben halt auch das Potenzial, ein bisschen Robinson kann auch Bälle fangen, sind sie einfach sehr breit aufgestellt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man bei diesem System bleibt, dass man zwar vielleicht den Fokus auf den Run legt, aber dann halt sagt, okay, wir haben unsere Receiver, die alle schon gute Yards dieses Jahr gefangen haben und ja, dann machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben und dann Kirk Cousins, der verwaltet das Spiel halt gut. Weiß nicht, er ist für mich irgendwie die Definition von so einem soliden Quarterback, also wirklich ein grundsoliden Quarterback, der ist in ganz vielen Kategorien average, aber im positiven Sinne average und der ist da, der hat definitiv das Potenzial, ein Game gut zu managen, egal in welcher Situation des Spiels, egal welche Situation ihn da gerade erwartet.
Ja, er macht halt einfach nicht besonders viele Fehler. Ich glaube, das ist dann das, was ihn dann auch auszeichnet. Sicherlich im positivsten Sinne ein guter verwaltender Quarterback auf jeden Fall.
Unfassbar viel Erfahrung einfach auch. Und mittlerweile kann er sogar Primetime-Games gewinnen. Also wenn er das jetzt sogar schon geschafft hat, dann.
Gut, dass wir nicht Primetime spielen am Sonntag.
Am besten gar nicht erst eng werden lassen, damit er nicht Clutch sein muss im Endeffekt. Und ja.
Dann schauen wir mal. Okay, hast du noch irgendwelche Anmerkungen zur Falcons Offense oder Seahawks Defense?
Vielleicht ähnlich wie bei der Defense, weil es mir wirklich herausgestochen ist. Ich habe vorhin bei der Defense angesprochen, die Falcons Defense hat das Problem. Okay, wir lassen zu viele Third-Downs, wir lassen die Gegner zu viele Third-Downs converten, wiederum lassen wir einfach zu lange Drives zu. Bei der Falcons Offense ist es fast das Gegenteil. Die sind relativ unterdurchschnittlich, was die Third-Down-Conversions angeht. Da sind sie lediglich 23. Da sind die Seahawks eine Spur besser. Und selbst als Seahawks-Fan habe ich häufig das Gefühl, okay, wir kommen einfach über dieses Third-Down nicht hinaus, wenn wir in die Situation mal kommen. Also da sind die Falcons sogar eine Spur schlechter. Und auch in der Red Zone sind sie nur 22. Also nur 45% der Drives, die in die Red Zone führen, werden tatsächlich zum Touchdown. Das ist sowas, da müssen die Seahawks halt wirklich anknüpfen. Also man hat scheinbar Probleme, Drives abzuschließen. Mit Yang Okoh definitiv einen der besten Kicker. Der macht eine Field Goal auch vermutlich rein. Aber das ist auch in Ordnung. Also wenn man, ich glaube, es werden vermutlich längere Drives der Falcons werden. Die werden auch oft die Third Downs converten können. Aber das ist halt ihre Schwachstelle bisher, dass sie nicht alles in Touchdown ummünzen können. Und da müsste man definitiv ansetzen und schauen, dass man da am Ball bleibt und die nicht irgendwie jetzt ein komplett anderes Spiel spielen lässt, als sie es normalerweise tun.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird auf jeden Fall ein toughes Matchup. Ich kann mir gut vorstellen, dass es lange eng bleibt. Bin sehr, sehr gespannt, was am Sonntag passieren wird. Und dann würde ich sagen, lass uns rübergehen ins Two-Minute-Warning, um uns nochmal unseren Tipps fürs Spiel zu widmen.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Bevor wir zu den Tipps kommen, können wir aber einmal kurz drauf gucken, wo das Spiel dann übertragen wird. Und wir sind wieder zu Gast bei RTL, diesmal allerdings nicht im linearen Fernsehen, sondern nur auf RTL Plus. Das heißt, wenn ihr einen RTL Plus Zugang habt und wie Max Brending euch gerne den trashigen TV-Sendungen auf RTL widmet, dann habt ihr gute Karten, das Spiel auch im Internet euch angucken zu können. Und ansonsten wird es natürlich wie immer auf dem Game Pass übertragen. Genau. Sonntag geht's los, 19 Uhr deutscher Zeit, 13 Uhr Atlanta-Zeit. Das ist für mich relevant, weil wir nehmen schon Mittwochabend aus, mein Flieger morgen nach Atlanta geht und ich mir das Spiel vor Ort angucken werde. Ich freue mich sehr, ist ein cooles Stadion, wird sicherlich ein cooles Matchup und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal mit meinem Tipp, dann kannst du gleich noch tippen. Ich tippe natürlich, weil ich da bin, auf einen Sieg, auf ein 24-21, relativ knapp und lange offen und bin sehr, sehr gespannt und ehrlicherweise aber nicht so ein guter Glücksbringer. Die letzten Spiele, die ich live gesehen habe, haben wir alle verloren. Mal schauen, wie es diesmal wird. Ich bin trotzdem guter Dinge. Wie sieht's bei dir aus? Was denkst du, wie das Spiel ausgeht?
Sehr ähnlich, ich glaube ein bisschen scorereicher noch. Ich habe 30-27 für die Seahawks getippt. Kann mir auch vorstellen, dass es lange eng bleibt. Kann sein, dass die Seahawks vielleicht auch ein bisschen zurückkommen müssen, kann sein, dass sie vorne sind. Ich glaube, jedes Seahawks-Match muss knapp in gewisser Weise enden. Das kann gar nicht anders sein. Es ist fast schon ein Naturgesetz. 30-27, viele Field Goals, viele Touchdowns, auf jeden Fall viele Scores von beiden Seiten.
Ja, also ich würde sagen, wenn wir beide auf Sieg tippen, dann kann das ja nur ein Sieg werden. Und bin ganz optimistisch und ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.